Geld und Leben, der Finanzpodcast der Oberösterreichischen Nachrichten. Von und mit Wirtschaftsressortleiter Dietmar Mascher.
Herzlich willkommen bei der neuesten Ausgabe meines Podcasts Geld und Leben. Logistik ist der Blutkreislauf der Wirtschaft und Logistik ohne Kräne ist praktisch undenkbar. Und eine Branche ohne Ballfinger ebenfalls. 1932 hat der Großvater der jetzigen Mehrheitseigentümer in Schärding das Unternehmen gegründet, das heute Weltmarktführer mit Sitz in Salzburg ist. Palfinger beschäftigt mehr als 12.000 Mitarbeiter und setzt mehr als 2 Milliarden Euro um. Der Konzern hat aber nicht nur oberösterreichische Wurzeln, sondern auch eine oberösterreichische Gegenwart. In Lengau wird das größte Werk auch ein neues Ausbildungszentrum betrieben. Und der Vorstandschef ist ein Oberösterreicher. Andreas Klauser stammt aus Molln, hat die HTL Steyr absolviert und nach vielen Jahren im Automobil- und Landmaschinenbereich jetzt die Konzernführung inne. Seinen Wohnsitz hat er in Mondsee und heute ist er zu Gast im Newsroom der Oberösterreichischen Nachrichten. Herzlich willkommen, Herr Klauser.
Herzlich willkommen, Dankeschön.
Herr Klauser, Sie sind seit 6 Jahren Vorstandschef bei Palfinger. In dieser Zeit hat Palfinger Rekordumsätze und Rekordgewinne eingefahren, eine Pandemie durchlebt und auch einen spektakulären Cyberangriff überstanden. Was war für Sie persönlich die größte Herausforderung in dieser Zeit?
Ja, die größte Herausforderung war ganz eindeutig Covid, der Covid-Virus und der Impact auf unser Business, also sehr unsichere Zeiten, nichts planbar. Man hat auch nicht gewusst, was ist überhaupt Covid, beziehungsweise wie wirkt sich das mittellangfristig aus. Und hier hat sich aber gezeigt, dass das Zusammenspiel der Organisation, die wir da neu aufgestellt haben, ein Jahr zuvor, die globale Palfinger-Organisation, die GPO, uns geholfen hat, hier auch in diesen Krisenzeiten rasch zu agieren, effizient zu agieren, mit Taskforces zu arbeiten. Das war bei Weitem die größte Herausforderung. Dann kam danach gleich die nächste Welle mit der Cyberattacke. Das haben wir dann auch innerhalb von fast einer knappen Woche beheben können, beziehungsweise auch hier eine Lösung gefunden. Und das dritte Thema, und das ist leider immer noch vorhanden, ist der russische Krieg, die Invasion in der Ukraine, die uns natürlich auch hier beeinflusst, Lieferketten etc. Aber bei Weitem der größte Faktor, der uns hier geschüttelt hat oder der mir das größte Kopfzerbrechen bereitet hat, war ganz eindeutig Covid.
Aber Covid haben Sie ja sehr gut gemeistert, auch den Cyberangriff. Vielleicht bleiben wir kurz beim Cyberangriff. Das kommt ja sehr unmittelbar und man muss sehr rasch reagieren. Wenn Sie rekapitulieren und vielleicht die Lehren daraus kurz darlegen könnten, damit andere, die auch damit betroffen sind, etwas davon lernen können. Wie soll man auf einen Cyberangriff auf ein Unternehmen reagieren?
Zum einen möchte ich mal beginnen, wie man vielleicht sich davor schützen kann. Das ist ganz eindeutig. Da gibt es Möglichkeiten. 100%iger Schutz ist nicht möglich. Aber, und das haben wir jetzt auch deutlich verbessert, man kann genau beobachten, welche Datenflüsse stattfinden. Und wenn Sie zum Beispiel jetzt an einem Wochenende, wo niemand arbeitet oder wenige Personen arbeiten, speziell auch mit IT-Einsatz und dann plötzlich bemerken, dass riesige Datenmengen bewegt werden, dann muss man etwas tun. Also das haben wir mal jetzt auch ein fixer Teil, fixer Bestandteil unseres Sicherheitssystems. Auf der anderen Seite dann auch sicherzustellen, dass man Daten nicht nur, sage ich mal, virtuell beziehungsweise digitalisiert gespeichert hat auf Servern oder in der Cloud, sondern auch teilweise noch ausgedruckt in Ordnern, so wie das Handbuch eines Piloten im Krisenfall. Das haben wir auch sichergestellt. Und dann möglichst rasch abzuwägen, die Balance zwischen, was kostet mir der Ausfall in einem gewissen Zeitraum und wie kann ich mit dem Angreifer am besten mich in Verbindung setzen und das Thema jetzt lösen beziehungsweise auch die Datenschlüssel bekommen, dass wir wieder agieren und aktiv sein können.
Wie haben Sie das Problem gelöst dann?
Wir haben uns dann also im Darknet hier mit diesen Angreifer auseinandergesetzt und haben dann eine Lösung gefunden, wo wir dann innerhalb relativ kurzer Zeit die Datenschlüssel wieder bekommen haben, beziehungsweise auch die nicht verschlüsselten Daten geschützt haben. Aber das Wichtigste, wie gesagt, ist immer zu monitoren, ob es Bewegungen gibt, ob es Datenflüsse gibt, die vom normalen Datenfluss zu einem gewissen Zeitpunkt abweichen, weil dann hat man jemanden erinnern, der da mit irgendwelchen Daten spielt.
Mhm. Haben Sie jetzt einen speziellen Staff, der sich um diesen Bereich noch gesondert kümmert?
Gibt es einen speziellen Staff, aber auch professionelle Partner, wo wir also Leistungen zukaufen, um ihm sicherzustellen, dass es hier also genau gemonitort wird und ob hier irgendwelche Angreifer beziehungsweise Datenmengen abfließen. Und dann hat entweder der Partner beziehungsweise wir, die Cybersecurity, die Möglichkeit, innerhalb kürzester Zeit das System vom Netz zu nehmen. Und das ist das Einzige, was man dann tun kann, einfach cut off, dass der nicht mehr rein kann.
Wie schläft man da in dieser Zeit?
Ja, bedingt gut, weil man natürlich nicht weiß, was alles zerstört wurde, wie weit das reicht. Wir hatten das Glück, dass also keine Kundendaten auch angegriffen wurden, sondern rein die internen Prozesse.
Mhm. Kommen wir zum eigentlichen Geschäft von Palfinger. Was ist das Besondere an Ihren Produkten? Warum sind Sie Weltmarktführer geworden?
Ja, es ist zum einen einmal sicher das Produkt per se, also die Performance. Dann auch Lifetime Excellence, das ist ja auch ein wesentlicher Teil, wo wir hier sicherstellen, dass die Kunden auch den richtigen Backup, den richtigen Service bekommen, dass sie die Produkte richtig einsetzen. Und das dritte Element, die Nähe zum Markt. Also das heißt, dass wir wirklich wissen, was sich am Markt tut. Der Mitbewerber zum Beispiel jetzt, großer Skandinavischer, der nimmt jetzt mittlerweile Vertriebsmitarbeiter, Servicemitarbeiter aus dem Netz, ja. Und wo wir jetzt schon sehen, also, dass die Kundenzufriedenheit stark abnimmt. Das heißt, die Uptime der Maschine nicht sichergestellt ist. All das sind die Themen, also, wo Palfinger sicher nahe dran ist, bis hin natürlich auch, dass wir im Prinzip mit der Familie Palfinger als Kernaktionär auch sicherstellen, dass es hier eine Langfristigkeit gibt und nicht irgendwelche Spekulationen am Finanzmarkt über Verkauf oder andere Beteiligungen im Raum stehen.
Das heißt also, der Servicecharakter, dass die Kunden sofort wissen, wen kann ich anrufen, wer ist unmittelbar verfügbar, ist ein ganz wesentlicher Teil des Erfolgs.
Das ist ein ganz wesentlicher Teil, auch hier in Österreich mit der Firma Kuhn hier als unser Partner, 24/7 Stunden Service zu garantieren, ist einzigartig und da haben wir also mittlerweile einen Level erreicht, den normalerweise nur die Baumaschinenindustrie hat.
Mhm. Jetzt haben wir gesehen, dass sich der Baumarkt sich doch massiv geändert hat in den vergangenen Monaten und vergangenen Jahr. Nachdem es zunächst einen großen Boom gegeben hat mit Ihren Kränen, sind Sie natürlich in der Baubranche tätig. Wie weit hat das auch auf Sie durchgeschlagen? Welche Probleme haben Sie zu spüren bekommen?
Ich habe jetzt wieder auf Covid zurückzukommen. Es hat mal sehr positiv, sehr gut begonnen im Jahr nach Covid, im Jahr 2021 mit den Investitionsprämien, die sich dann auch 2022 niedergeschlagen haben. Also der Start aus Covid heraus hat sehr gut funktioniert, hat natürlich auch gewisse Käufe vorgezogen. Zinsen waren niedrig, also das heißt auch die Bauwirtschaft war sehr schwunghaft unterwegs. Dann die ganzen Zinserhöhungen jetzt, die Unsicherheiten, Supply Chain, Preise sind nach oben gegangen, hat natürlich zu einer gewissen Verlangsamung geführt. Hier merkt man natürlich auch, dass einfach die Zinspolitik speziell für den privaten Hausbau, GIM-Verordnung etc. nicht hilfreich sind, haben wir leider nicht nur in Österreich. Das bremst uns natürlich stark, weil wir hier im Bereich des privaten Hausbaus bzw. Baustoffhandel ja stark aktiv sind, nicht so sehr in der Infrastruktur auch, aber das sind eher dann die Gitterkrane, die wir nicht in unserem Produktportfolio haben. Und hier merken wir natürlich schon den Gegenwind. Der Kuchen wird auch dadurch kleiner, also der Kuchen des Marktes. Und hier merken wir Gegenwind speziell also in Deutschland, Frankreich bzw. Skandinavien. Auf der anderen Seite sehr positive Entwicklungen in den früheren Krisenländern, wie zum Beispiel Portugal, Spanien, Italien. Da boomt es eher. Also die sind da schon drüber hinweg und da hat sich also die Situation wieder normalisiert. Aber das kritische Element, und das ist ja nicht nur in der Baubranche und nicht nur für Palfinger ein kritisches Element, sondern generell ist natürlich Deutschland. Und jetzt muss man schauen, natürlich, jetzt ist die Flutkatastrophe ja in Süddeutschland passiert, wird sicher das Geschäft eher wieder ankurbeln, aber generell die Baubranche, der private Hausbau ist nach wie vor am Boden.
Mhm. Bleiben vielleicht beim Standort Deutschland, beim Standort Österreich, die beiden sind ja doch relativ eng miteinander verwoben. Hier gibt es doch eine massive Diskussion über die Standortattraktivität, über die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts und viele Industriebetriebe, sowohl in Deutschland als auch in Österreich, investieren weniger hier, beziehungsweise wenn es Ersatzinvestitionen gibt, dann werden die eher woanders gemacht als in Österreich. Wie hält es den Palfinger damit?
Ja, wir haben es ja schon mehrmals auch immer wieder, sage ich auch in verschiedenen Präsentationen gezeigt, Wir sprechen nicht unbedingt von einer Deindustrialisierung Europas, weil Europa ja im weitesten Sinne, inklusive des Balkans, wo wir Werke haben, durchaus funktioniert. Für Deutschland und Österreich ist die Situation aber kritisch und hier speziell Österreich, weil wir mittlerweile 2 Lohnerhöhungsrunden hatten, mehr und höher als im europäischen Ausland, eine sogar mehr als Deutschland, und das sind mittlerweile ja teilweise bis zu 10-12% auch über deutschen Gehältern liegen. Solange der Markt floriert, der Markt groß genug ist, der Wettbewerb nicht so preisaggressiv ist, kann man das abfedern, aber wie es jetzt natürlich ist, der Kuchen wird kleiner, in ein Hochpreisland wird es schwieriger, und wir tätigen derzeit Neuinvestitionen im Ausland. Wir haben also auch hier den Spatenstich in Nisch gehabt in einem Werk. Wir haben auch in Polen ein großes Montagewerk. Also hier muss man sich natürlich überlegen, oder sind wir dabei zu überlegen, dass wir gewisse Aktivitäten, die wir in Österreich, Deutschland hatten oder speziell Österreich, also hier in Österreich nicht mehr nachbesetzen oder erweitern, sondern diese Erweiterungen und diese Effizienzsteigerungen im Ausland holen.
Verschlafen die politisch Verantwortlichen in Österreich die aktuelle Situation?
Naja, es ist schon bewusst, und man hat es ja auch gesehen bei der Arbeitsstundenanzahl, Wochenstunden, also mit diesen 41 versus der 38, ja. Da hat man sich eigentlich, sage ich, mit unseren Vertretern, und ich muss ja auch eine Lanze brechen, auch hier für die IV, für die Industriellen Vereinigung, wo wir hier als Gruppe ganz klar gesagt haben, was wir brauchen. Wir haben auch das Gefühl gehabt, dass das in der Bundesregierung auch so angekommen ist, verstanden ist und auch dann vielleicht in weiterer Folge so implementiert wird, ja nicht über Nacht, das ist ganz klar, aber da hat man dann auch über Nacht deutlich zurückgerudert, um hier vielleicht gewisse Wählerschaften oder wie auch immer nicht zu verlieren. Ja. Und die Politik, sage ich mal, kann uns nicht die Arbeit abnehmen, kann aber die Rahmenbedingungen schaffen. Ja. Und wenn aber die Rahmenbedingungen nur immer davon abhängen, dass ich meine Wähleranzahl maximiere, dann beißt sich die Katze irgendwo in den Schwanz. Und die Bevölkerung auch, und nicht nur die Unternehmer oder auch die Industriellen, jeder erwartet hier klare Ansagen und klare Vorgaben. Ja. Und wenn man da permanent im Kreis rudert, hilft es weder der Industrie noch den Menschen.
Mhm. Welche Rahmenbedingungen sollten denn geändert und geschaffen werden, damit wieder sich mehr lohnt, auch für Sie zu investieren und hier die Arbeitsplätze zu belassen?
Ja, sicher mal die Lohnkosten, Lohnnebenkosten, der administrative Aufwand, also all das sind Themen, über die man schon sehr lange spricht, dann sicher auch in gewissem Maße die Arbeitszeiterhöhung, dann auch der Einsatz von Senior Experts, also das heißt von Menschen, die in Pension sind oder in Pension gehen, dass man denen einen Anreiz schafft, dass sie noch bleiben. Da gibt es viele, die so, und wir haben es auch in den USA gesehen, da gibt es einen eigenen Status Senior Expert mittlerweile, ja. Also wo man in den Unternehmen nicht nur das Know-how, auch die Mitarbeiter halten kann. Und last but not least, und das ist auch ein ganz ein banales Thema im Prinzip, dass wenn jemand heute Überstunden macht, und das rede ich jetzt nicht nur in der Nacht, sondern wie es auch bei uns öfter ist, dass man am Samstag die Mannschaft hereinholt, dann muss am Ende des Tages für den, der am Samstag kommt, auch mehr Geld in der Börse, im Geldtaschel bleiben. Ja. Das heißt also, wenn ich nicht sicherstelle, dass sich die Mehrarbeit auch lohnt, nämlich wirklich lohnt, dann wird das nicht funktionieren. Und das ist ein relativ einfaches Thema, was die Besteuerung betrifft. Und all diese Themen, darf man sich nicht wundern, wenn es da keinen Anreiz gibt, mehr zu arbeiten, weil man möchte sich ein Eigenheim schaffen oder was auch immer, dann muss auch mehr bleiben. Und da sind die Anreize leider nicht entsprechend groß genug.
Mhm. Gehen wir vielleicht zum Kurs der Aktie und zu Palfinger selbst, weil es geht auch darum, ob die Hörerinnen und Hörer Palfinger Aktien kaufen wollen. Der Kurs der Aktie, der war schon mal höher. 2021 kostete die Aktie fast 40 Euro, heute sind es ungefähr 40% weniger. Ist das ein guter Zeitpunkt einzusteigen? Das Kurs-Gewinn-Verhältnis ist ja schon sehr attraktiv aus.
Absolut. Natürlich, die Volatilitäten, Bauwirtschaft, Inflation helfen der Aktie nicht. Die Aktie ist sicher deutlich unterbewertet. Die Aktie hat Potenzial. Man sieht es auch in den letzten Tagen von 21,10 auf 24,10 relativ stabil. Natürlich, jeder weiß, dass Balfinger von der Bauwirtschaft mit fast 40% des Geschäftsvolumens abhängt. Auf der anderen Seite sind wir in der Diversität so gut aufgestellt mit den anderen Produktlinien, dass wir durchaus das kompensieren können. Wir werden es auch heuer sehen. Also es wird auch ein relativ stabiler Umsatz möglich sein. Der Kuchen wird kleiner, dadurch wird sicher die Profitabilität etwas leiden, aber das Volumen nicht. Das ist also getragen, jetzt außerhalb Europas, sicher auch in Nordamerika. Also ich sehe viel Potenzial und auch die Bewertungen der Analysten liegen immer deutlich über 30.
Mhm. Sie haben gerade Nordamerika angesprochen. Balfinger hat in Nordamerika deutlich expandiert. Sie haben in der Nähe von Chicago Headquarters eingerichtet. Was unterscheidet denn den Standort USA vom Standort Europa?
Na, der Standort USA ist USA und da muss man mit Amerikanern besetzen bzw. den amerikanischen Gegebenheiten Rechnung tragen. Also da können Sie so rein einmal das Entsenden europäischer Manager und einmal schauen, was passiert, zu vergessen. Ja, wir haben das sehr stark mit lokalen Staff. Wir haben dort also die Administration, das Marketing, wir haben auch den ganzen Bereich Training, Service-Training, Vertriebstraining, 20 Minuten vom Flughafen O'Hare entfernt, also auch in der Logistik eine enge Anbindung, um ein starkes Zeichen zu setzen. Der amerikanische Markt ist volatil, geht manches Mal rasch nach unten, ist aber rasch auch wieder zurück. Und mit dem muss man umgehen können. Und da können wir auch als Europäer viel lernen, also dass man hier in volatilen Märkten dennoch stabil agiert. Und das schaffen wir. Und wir können auch am Wirtschaftswachstum partizipieren. Wir machen mittlerweile über 600 Millionen Umsatz in den USA, also auch sehr positive Zahlen.
Okay. Und die US-Administration, wie kommt die den Unternehmen entgegen? Da gibt es ja diesen Anti-Inflation Act der USA, der die Unternehmen animieren soll, in den USA zu investieren. Funktioniert das?
Funktioniert auch sehr gut. Also wir haben insgesamt 5 Werke drüben, die jetzt, sage ich, vom Inhalt her oder vom Prozentsatz der Wertschöpfung doch Potenzial haben. Aber es funktioniert gut und ich muss sagen, hier kann man sicher in Europa, in Österreich einiges lernen, wie man in der Administration einfacher und effizienter wird.
Mhm. Was sind denn außer den USA und China die Wachstumsmärkte für Balfinger?
Ja, nach wie vor für uns am Balkan. Also der Balkan hat großes Potenzial, nicht nur einkaufsmäßig. Wir haben ja in Bulgarien auch einige sehr erfolgreiche Werke, wo wir auch Zylinder fertigen, Schweißkomponenten. Auf der anderen Seite der gesamte Bereich Lateinamerika. Aufgrund der Rohstoffreserven wird dort auch viel investiert. Da braucht man unsere Krane, unsere Produkte, unsere Hubarbeitsbühnen. Also all diese Themen sind sehr wichtig. Das große Fragezeichen ist immer nach wie vor Argentinien. Da haben wir aber auch eine lokale Produktion, um dem Währungsrisiko auszukommen. Also summa summarum wird man sicher dort auch an die 5-6% vom Umsatz erlösen können, also auch was Südamerika betrifft. Und auf der anderen Seite aber 25% plus, das haben wir schon erreicht, vom Anteil am Gesamtumsatz in Nordamerika. Und das muss durchaus ein Drittel des Gesamtumsatzes von Balfinger hergeben.
Sie haben schon kurz angedeutet, also dass Balfinger nicht nur Bauwirtschaft ist, sondern in vielen anderen Bereichen tätig sind. Was sind denn das für Krane, die man sich dann noch vorstellen kann?
Ja, auf der einen Seite sind es wirklich Krane. Das ist also der Bereich Offshore-Windparks, Offshore-Windkräne, wo wir mit Siemens, Hermensa hier große Projekte haben. Das heißt, in jedem Offshore-Windpark, wo eine Windturbine steht, kommen 2 Balfinger-Krane zur Anwendung. Das geht in den Marinebereich. Ich war jetzt gerade ein paar Tage in Kroatien und habe mir hier also auch unsere Marinekrane angesehen, die nicht nur, sage ich, im klassischen Ladebereich eingesetzt werden, sondern auch bei Fischern. Bin da drauf gekommen, dass es in Kroatien mittlerweile die größten Thunfischfarmen gibt. Ja, auch überraschend, wo also mit einem Balfinger-Kran bis zu 20 Thunfische mit einer Länge von über 1,50 Meter herausgehoben werden, dort gleich der Verarbeitung zugeführt werden und dann ein Japaner dabei steht und kontrolliert, ob die Verarbeitung bzw. auch die Vorbehandlung entsprechend war, weil das wird dann auf Kühlschiffe geladen und geht dann direkt nach Japan auf Kühlschiffen für Sushi. Also das hat mich auch bewegt und das wird also in den Fischfarmen, in den Aquaparks eben, wo unsere Krane im Einsatz sind. Dann haben wir natürlich den ganzen Bereich der Hubarbeitsbühne. Das kann man sich also so vorstellen. dass dort, wenn heute ein Sturm durchzieht, ein Gewitter, man hat es ja auch hier in den letzten Tagen immer wieder gehabt, Bäume stürzen um, dass man da nicht nur einen Kran braucht, sondern eine Hubarbeitsbühne, um die Leitung frei zu bekommen, um die Bäume abzusägen, abzuschneiden. All das sind also Produkte aus dem Hause Balfinger bis hin dann zum Mitnahmestapler, also der hinten am LKW sitzt, wo wir auch mittlerweile am US-amerikanischen Markt mit unseren Produkten die Nummer 2 sind.
Okay, also ein sehr breites Spektrum eigentlich, wo Sie tätig sind. Jetzt ist in jedem Unternehmen spielt mittlerweile fast künstliche Intelligenz eine große Rolle. Wo setzen Sie künstliche Intelligenz ein?
Also wir setzen künstliche Intelligenz ein beim im Bereich also der Engineering-Gruppe, also wo wir natürlich hier auch viele Dinge, die sich wiederholen, durch künstliche Intelligenz unterstützt werden. Geht aber auch bis zur Anwendung unserer Produkte, wenn man jetzt den Forstkran hernimmt, wo wir auch deutlicher Marktführer sind, nicht nur in Österreich, nicht nur in Europa, auch mittlerweile in den USA. Da kommt auch vermehrt eine Kameraerkennung zum Einsatz, wo die Kamera die Art des Holzes erkennt. Also wenn man heute sagt, man möchte nur Buche beladen, dann kann das über ein Kamerasystem so weit eingestellt werden, dass das automatisiert ist. Also der erste Baumstamm wird noch manuell, also vom Operator entsprechend aufgeladen und der Rest funktioniert dann automatisch und da können Sie dann sagen, gut, nur Fichte oder nur Buche und dann werden nur diese Baumstämme über Kameraerkennung aufgeladen. Also all diese Themen bis hin in der Kommunikation mit unseren Händlern, mit unseren Kunden im Servicebereich, also wo man auch über künstliche Intelligenz digitalisiert schon abfragen kann, welchen Bereich ist der Kunde tätig und sobald wir einen neuen Product Launch haben für ein neues Produkt, ganz egal, was das ist aus unserer Produktpalette und das könnte interessant sein, für den Kunden wird ihm da automatisch eine Information zugespielt.
Ich habe es beim Eingang schon erwähnt, Sie haben im Innviertel ein sehr großes Werk, aber nicht nur ein Werk, sondern auch ein Ausbildungszentrum. Warum haben Sie das Ausbildungszentrum hier so stark ausgebaut?
Ja, zum einen natürlich, dass wir hier die entsprechenden Ressourcen haben, speziell bei Lehrlingen, über 140 mittlerweile. Auch eine sehr gute Verkehrsanbindung, also die Infrastruktur passt. Also Sie können mit der Lokalbahn bis Lengau, bis Salzburgstadt mit dem Zug fahren. Das ist auch wichtig. Die Ressource, ein Werk, das sehr gut funktioniert, also State of the Art, das auch hier als Referenzpunkt der gesamten Gruppe gilt. Dann ein sehr gut funktionierendes Werk, das heißt, Sie haben nicht nur die Theorie, Sie haben also auch die Praxis. Und last but not least, auch die Palfinger World, der Treffpunkt für unsere Kunden, Partner und Händler, wo wir also auch immer mehr Besuch haben, deutlich mittlerweile über 10.000, die sich nicht nur das Werk ansehen, sondern was macht Palfinger und all das spielt mit zusammen, dass der Campus also sehr erfolgreich ist und natürlich auch die Berufsgruppen. Wir bilden dort 17 verschiedene Berufsgruppen aus, also nicht nur jetzt sage ich der klassische Maschinenbauer, Schweißer, sondern auch Speditionskaufmann und in der ganzen Peripherie bis hin zu IT-Techniker. All das bilden wir aus und all das schulen wir und all das bilden wir am Campus in Lengau aus.
Vielleicht noch zum Abschluss ein Blick in die Zukunft. Wo soll denn Palfinger 2030 stehen? Was sind Ihre Ziele? Was soll in nächster Zeit passieren?
Ja, ganz eindeutig hier die Profitabilität noch weiter zu erhöhen, also auf diese 10% zu kommen. Die Zahlen sind ja auch bekannt, auch die Umsatzgröße in die Richtung 3 Milliarden zu bringen. Stabil so 1 Milliarde aus Nordamerika. Dann, sage ich mal, 1 Milliarde Europa und der Rest muss Afrika, Mittelosten, Südamerika hergeben mit dem gesamten Produktportfolio, das wir haben, das wir auch aktuell haben. Das heißt, das Zusammenspiel zwischen den verschiedenen Branchen, wo wir spielen können, plus auf den verschiedenen Kontinenten, Ländern, wo wir agieren können, also hier noch robuster zu sein, noch erfolgreicher zu sein.
Herr Klauser, ich bedanke mich sehr herzlich, dass Sie zu uns ins Studio gekommen sind, dass Sie uns über Palfinger erzählt haben. Benne, meine sehr verehrten Damen und Herren, darf ich mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Ich hoffe, Sie sind bei der nächsten Ausgabe von Geld und Leben wieder dabei. Auf Wiederhören.
Vielen Dank.
Übrigens hören Sie unseren Finanzpodcast auch auf allen gängigen Plattformen. Bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über eure Nachrichten an podcasts@nachrichten.at. Folgt uns gerne auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens. Und kennt ihr schon unsere anderen Podcasts? Schaut doch mal nach auf nachrichten.at/podcasts. Bis zum nächsten Mal.